the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Und damit herzlich willkommen zum Purple People Talk Bi-Week Edition. Es ist Samstagabend, der eine oder andere wird wahrscheinlich eher auf dem Weihnachtsmarkt sein. Ihr seid trotzdem herzlich eingeladen, uns zuzuhören. Die Vikings haben am Montag, Monday Night, 12-10 zu Hause gegen die Chicago Bears verloren. Mein Name ist Stefan, an meiner Seite ist mal wieder Jonas. Jonas, wie geht's dir?
Ja, gut, dass du mich am Dienstagmorgen gefragt hast. Das wäre eine andere Story gewesen. Muss sagen, jetzt mittlerweile ist das Spiel halbwegs verarbeitet, das ganz schnell geistig in eine Kiste getan und ganz weit weggestellt, um nicht mit schlechter Laune in die Woche zu gehen. Deswegen jetzt eigentlich wieder ganz gut. Lassen wir es dabei.
Ja, ein bisschen müssen wir vielleicht trotzdem doch drauf eingehen. Der Elephant in the Room, Josh Dobbs, hat 4 Interceptions geworfen. Die Vikings Defense hat keinen Turnover. Ah doch, die haben Fumble recovered. Anthony Burns, Sheldon Dale, war ich falsch. Aber ja, haben 2 Fumbles recovered. Trotzdem verlieren die Vikings natürlich das Turnover Battle. Ja, es wurde schon die Tage einiges in Vikings Twitter und Vikings Fan-Universum über Josh Dobbs geschrieben. Ich habe mir die Preview von euch, da war ich ja nicht dabei, ausführlich angehört, da war Jonas, also du, schon sehr, sehr kritisch gegenüber Josh Dobbs. Ich denke, das Spiel hat dich eher bestätigt in deiner Meinung, oder?
Ja, es ist ja immer, es wird ja immer gerne gesagt, wenn man irgendwie als Hater oder sonst was abgestempelt wird, dass man hofft darauf, dass das, was man da sagt, eintritt. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe da Dinge gesagt, bei denen ich inständig gehofft habe, dass ich falsch liege und dass es im Endeffekt eigentlich wirklich genauso gekommen ist, wie ich es gesagt hatte. Ja, die Vikings haben auch ins Touchdown gemacht. Das war im Endeffekt leider das Einzige an dieser Prediction, was nicht zugetroffen ist. Ansonsten haben die Bears mit 2 Punkten gewonnen, wie ich es gesagt hatte. Es war ein super hässliches Defense-Spiel und Josh Dobbs hat Kacke gespielt. Und ja, mehr braucht man leider zu diesem Spiel auch echt nicht sagen, weil och, meine Güte, war das hässlich und war es unnötig. Es ist wirklich, also ich verstehe es nicht. Und an vielen Stellen erstmal das eine Positive, die Defense hat wieder einen Top-Job gemacht, abgesehen von diesem einen langen Third Down. Das ist natürlich super frustrierend, dass dann da dieses Big Play rauskommt. Aber ansonsten hat die Defense wirklich, wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Job wieder gemacht, hat Justin Fields größtenteils in der Pocket gehalten, hat die Bears eigentlich nie wirklich zur Entfaltung kommen lassen und auf der anderen Seite steht dann eine Offense. Ja, mein Gott, Jefferson ist noch nicht da. Ja, auch der Quarterback fehlt, das ist nun mal so, aber gegen diese Defense, und die Bears sind ja nun wirklich keine Top-Defense. Aua. Also da war ja so, da ist ja so viel daneben gegangen. Und im Endeffekt, ja, die Offensive Line hat auch ihr schlechtestes Spiel gehabt dieses Jahr. Aber das, die Nummer, die ging zu ganz, ganz, ganz großen Teilen auf den Quarterback.
Ja, ich finde, man kann schon rausstellen, dass da viele gerade in der Offense nicht performt haben. Jordan Addison war auch so ein Name, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber ja, wenn ein Quarterback 4 Picks wirft und davon mindestens 2 meiner Meinung nach komplett auf ihn gehen, dann ist es einfach schwer zu gewinnen. Defense hat gut gespielt, du hast es gesagt. Im letzten Drive, also ich tue mir ja schwer, Brian Flores zu kritisieren, weil er so viel mehr gemacht oder so viel mehr rausholt aus dieser Defense, als erwartet werden konnte. Im letzten Drive fängt er dann plötzlich an, sehr, sehr konservativ zu callen. Da hatte ich kurz das Gefühl, unser liebgewonnener Defensive Coordinator von letztem Jahr stand an der Seitenlinie. Aber gut, ja, am Ende hast du halt dieses Field Goal Drive abgegeben. An der Defense lag es im Spiel hier ja gesehen sicherlich nicht. Es lag primär an Josh Dobbs, sekundär. O-Line war schwach, Receiver waren schwach. War schon einiges falsch, was da lief. Und dann war es am Ende dieser klassische Stinker, den die Vikings mindestens einmal im Jahr haben, wenn es Primetime geht. Und da braucht man anscheinend keinen Kirk Cousins dazu, was ihm ja so oft vorgeworfen wird. Da braucht man oder reicht ein Joshua Dobbs in dem Fall. Bitter, ich denke, wir können das Spiel abhaken, ist jetzt auch schon fast eine Woche her und gehen ein bisschen weiter im Kontext. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil viele Vikings-Fans, viele Insider, viele Experten geben jetzt ihre Meinung ab. Du hast dich schon klar vor dem Spiel positioniert, habe ich schon gesagt. Wen möchtest du in Zukunft als Vikings Quarterback sehen? Und wen denkst du, wirst du oder werden wir in Zukunft primär als Vikings Quarterback sehen?
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man mit Blick auf einen möglichen Playoff-Push jetzt mit Nick Mullins geht. Ich glaube nicht, dass wir Joshua Dobbs nach der Bye Week sehen. Dafür war diese Performance zu schlecht. Und die Kommentare von Kevin O'Connell waren da, fand ich, schon relativ eindeutig. Und ich fand auch seine Körpersprache an der Sideline und die Tatsache, es ist ja auch berichtet worden, dass sich Nick Mullins wohl an der Seite schon warm gemacht hat, vor allem der letzten Drives, nach der letzten Interception, die geworfen wurde. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Joshua Dobbs nach der Bye Week nicht sehen werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man jetzt mit Nick Mullins noch irgendwie versucht, einen Playoff-Push zu machen. Ich persönlich möchte Jaren Hall sehen, weil ja, es ist natürlich schade, dass diese wirklich gute Defense und die grundsätzlich gute Infrastruktur in der Offense in diesem Jahr so ein bisschen weggeworfen wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Quarterback-Verletzung jetzt nun mal passiert ist. Aber ganz ehrlich, keiner dieser drei Quarterbacks wird uns irgendeine Chance auf den Titel geben. Das muss So realistisch muss man halt einfach sein. Und dann geht es jetzt meiner Meinung nach vor allem auch darum, den Rookie jetzt mal zu sehen. Spielt er wie Dobbs? Okay, dann kann man ihn auf die Bank setzen, dann können wir mit Nick Mullins weiterspielen. Aber ich finde, erstmal sollte Jaren Hall auf jeden Fall seine Chance bekommen, gegen Las Vegas zu zeigen, dass er möglicherweise ein Quarterback sein könnte, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Ob er ein Quarterback sein kann, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Und diese Information ist meiner Meinung nach deutlich wertvoller als alles, was Nick Mullins ist, mit diesem Team erreichen kann.
Ja, ich sehe halt diesen Optimismus nicht. Den hattest du auch schon letzte Woche, dass Jaren Hall besser ist als Nick Mullins. Oder zumindest kam es zu mir als Hörer rüber.
Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass er besser ist als Nick Mullins. Ich glaube auch nicht, dass die Vikings mehr Spiele mit ihm gewinnen als mit Nick Mullins. Ich glaube aber, das ist das eine Ding. Die Vikings müssen wissen, was sie in ihm haben. Und ich glaube, egal wer jetzt die restlichen Spiele spielt, keiner von denen wird irgendwas in Richtung Titel reißen.
Da
Keiner
gehen,
von
das sind wir uns
denen,
einig.
ja, keiner von denen wird viel mehr Spiele gewinnen. Keiner von denen wird anfangen, jetzt zwei oder drei Playoff-Spiele zu gewinnen. Das ist einfach so. Und du kannst natürlich jetzt die Saison mit Nick Mullins zu Ende spielen. Das gibt dir aber meiner Meinung nach halt echt nicht viel. So machst du im Zweifel deine Draft-Position noch schlechter, als sie eh schon ist. Und hast keine Informationen darüber, was du mit Jaren Hall anfangen kannst. Und Diese Information ist halt irgendwie meiner Meinung nach so das einzig Wertvolle, was man aus dieser Saison rausholen kann. Diese Information, wie gut ist Jaren Hall in einer größeren Sample Size? Man hat jetzt die Chance, Jaren Hall diese Sample Size zu geben. Ob er die dann nutzt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er es nicht tut. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nicht gut genug ist, um irgendwie mit in die Zukunft zu gehen. Aber alleine diese Information zu bekommen, wäre ja schon mal was. Und das ist der Punkt, den ich hier habe. Ich möchte einfach, dass wir ihn uns angucken, bevor wir in der nächsten Offseason eine Quarterback-Entscheidung treffen müssen, die ja nun sehr wichtig ist.
Ja, das ist ein absolut faires Argument und da gehe ich auch mit. Ich glaube nur nicht, und wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, du auch nicht, dass du das für relativ oder dass es so realistisch ist. Weil wenn ich jetzt mal so erwarten angehe oder so auf die erwarteten Siege drauf ausgehe von den drei Quarterbacks, dann ist die Erwartung wahrscheinlich schon bei Hall, dass du am wenigsten Spiele von den drei gewinnst. Also wäre zumindest meine. Und ich glaube nicht, dass man bei den Vikings schon bereit ist, nach einem 6-6-Saisonstart, jetzt nach der Bye-Week eben, zu sagen, ja, das Wichtigste ist, wo ich grundsätzlich mitgehe, aber ich glaube einfach nicht, dass die das machen, dass das Wichtigste ist jetzt, dass man weiß, was Sherman Hall ist. Und zumal Sherman Hall, das muss man auch immer wieder sagen, alles, was wir vom Training und Training Camp und auch in der Season wissen, wird er immer hinter Nick Mullens einsortiert. Ja, und jetzt natürlich auch hinter Joshua Dobbs. Muss nichts heißen. Wir haben schon oft gesehen, es gab immer wieder Spieler, gerade bei den Vikings, die dann doch nur durch Verletzungen ins Feld kamen und darauf geliefert haben. Stefon Diggs ist da einer der bekanntesten Namen, meiner Meinung nach. Aber alles, was wir eben auch wissen, ja, und ich glaube tatsächlich, die gehen mit Dobbs. Dobbs wird sie überzeugen, dass das jetzt eine einmalige Sache war. Ich meine, die haben zwei Spiele, zwei aus vier Spielen gewonnen. Ich weiß nicht, ob dir irgendeiner von den anderen Backups damit was liefern kann. Ich habe mir ein paar Statistiken rausgesucht, wo ich den Filter nur von Week 9 bis 12 gemacht habe. Da ist Dobbs so unterer Durchschnitt durch meistens. Turnover-worthy Plays sind natürlich ziemlich hoch. Da ist er schon schwach. Er hält den Ball halt unendlich lange. Das ist klar, das kommt durch sein Running Game, aber es auch so wirft den Ball nicht los. Pressure to Sack sieht er dafür ganz gut aus eigentlich, hatte ich so nicht gedacht. Aber es liegt natürlich auch, dass er dem Sack entlaufen kann und dann oft den Ball auch einfach wegwirft. Aber ich weiß ehrlich nicht, ob dir einer der beiden anderen Quarterbacks eine bessere Chance zu gewinnen gibt als Joshua Dobbs. Und ja, das Spiel war ein Stinker. Da braucht man aber nicht drüber reden. Aber und wo ich auch mitgehe, was du ja gesagt hast vor dem Bears-Spiel, es gibt ja nichts in der Struktur, 100%. Das war das klassische Beispiel. Die Frage ist, ob der Nick Mullens, der genau das Gegenteil ist, der dir wahrscheinlich sehr viel oder der alles in der Struktur spielt, aber halt nichts alleine kreiert, ob der dann wirklich besser ist. Und wie gesagt, bei Hall fehlt mir der Glaube daran, dass man das jetzt schon angeht. Und von daher wäre mein Tipp, glaube ich, dass sie mit Dobbs starten gegen die Raiders nächste Woche. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist, wie Jonas gesagt hat an die Zuschauer, Hörer, wir gewinnen mit allen keinen Super Bowl, wir gewinnen mit allen keine zwei Playoff-Spiele, da bin ich mir sicher. Ich bin da inzwischen, ich habe mir da heute den ganzen Tag drüber Gedanken gemacht, weil wir ja wussten, dass wir heute aufnehmen. Ich bin da inzwischen, glaube ich, da so, dass ich einfach dem Trainer, den Kevin O'Connell und den Trainern vertraue. Einfach weil ich weiß, dass es Hall nicht wird oder denke, dass es Hall nicht wird. Und ob du dann Mullens oder Dubs da rausrennen lässt, macht wahrscheinlich am Ende weniger Unterschied, auch wenn es charakterlich so von der Typweise, wie sie spielen, halt ein riesiger Unterschied ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es bleibt Dobbs. Und ich weiß nicht, wie ich mich damit fühlen soll. Dobbs oder Mullens ist für mich aber nicht der große Unterschied.
Wo ich halt die Frage habe und was halt eben, glaube ich, der Grund ist, warum ich dazu tendiere, dass man wahrscheinlich Mullens spielen lässt. Zum einen, die Offense, die O'Connell spielt, ist grundsätzlich eine, die halt tendenziell eher einen Quarterback favorisiert, der innerhalb der Struktur einfach funktioniert. Der innerhalb der Struktur nicht die großen Heldentaten vollbringt, der aber einfach in der Lage ist, eine Offense zu exekutieren. Da glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mullins das kann, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass Joshua Dobbs das kann. Und der zweite Faktor ist halt Rückkehr Justin Jefferson. Ich glaube, dass man so ein bisschen jetzt darauf setzt, dass man halt mit den Playmakern, mit Jefferson, mit Addison, mit Hawkinson, einfach in der Lage ist, dann vielleicht einen Quarterback, der zwar nichts selber kreiert, der aber keine dummen Dinge tut und nicht den Ball verliert, dadurch halt die Offense so ein bisschen tragen kann. Ich glaube, da ist halt eben der Unterschied zu Dobbs. Dobbs gibt den Ball ab und Dobbs gibt den Ball oft ab. Ob das über Fumbles ist, ob das über Interceptions ist, aber er ist halt einfach super Turnover-prone. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo ich glaube, dass O'Connell halt gerade dieser ganze Turnover-Mist mittlerweile so auf die Nerven geht, dass er da vermutlich den Quarterback starten lassen wird. Damit rechne ich, der dir halt die meiste Ball Security gibt und er dann halt eben mehr in die Richtung geht, okay, der ist nicht flashy, der macht dir nichts Besonderes, aber er gibt den Ball nicht ab und er macht keine dummen Dinge und dann habe ich da halt Playmaker mit Hawkinson, mit Addison, mit Jefferson, die kriegen das schon irgendwie hin, da ein bisschen was an Offense zu generieren, aus dem, was Mullins dann macht. Und dann hast du halt wirklich. Dann gehst du halt darauf, okay, ich habe einen Quarterback, den kann ich beschützen, der gibt den Ball schnell ab und wir haben Playmaker, die machen was damit. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum A, Nick Mullens den Vikings vermutlich die größte Chance gibt zu gewinnen, meiner Meinung nach. Und B, warum ich auch glaube, dass das O'Connell ihn favorisiert.
Ja, also gut, wir haben Mullins jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Er war natürlich dieser San Francisco Boy, der unter Kyle Shanahan so performt hat, wo man jetzt weiß, dass da jeder, der den Ball einigermaßen geradeaus werfen kann, ganz gute Statistiken auflegt, auch Effizienzstatistiken. Wie gesagt, ich will es abwarten. Justin Jefferson hilft allen Quarterbacks, das ist auch klar. Auch ein Joshua Dobbs erwarte ich, dass der besser aussieht mit Jefferson. Der Punkt aber zu sagen, dass du natürlich nicht den Ball mehr loswerden willst, ist natürlich schon ein Argument. Und da ist jetzt die Erwartung schon, dass Mullins weniger Risiko nimmt. Da gehe ich absolut mit. Wir drehen uns im Kreis. Ich glaube immer noch, dass es Dobbs wird, weil Dobbs dir natürlich schon was gibt, was dir Mullins nicht gibt, auch positiv. Und ich weiß nicht, weil wenn du jetzt sagst, so Mullins gibt dir nur was in der Struktur, das ist natürlich seine Stärke, das stimmt. Aber fairerweise könnte man auch sagen, Kirk Cousins gibt einem nur was in der Struktur, weil er so der Quarterback ist, der eben dieser solide Quarterback, dieser gute, nicht sehr gute Quarterback ist. Und trotzdem muss man natürlich sagen, was für ein riesiger Unterschied zwischen den beiden ist. Also es reicht halt manchmal nicht nur, die Sachen nur in der Struktur zu geben. Da gibt es schon noch riesige Qualitätsunterschiede. Und ich weiß, oder keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, ob Nick Mullens als Game Manager dir ausreicht, auch wenn du einen Madison, Quatsch, nicht Madison, Jefferson, Hawkinson, Addison, wie du gerade sie gesagt hast, erreicht, spielen lässt. Aber gut, was natürlich ein Argument ist, ist einfach mal auszuprobieren, weil die letzten zwei Spiele Dobbs waren schwach. Gegen Chicago nochmal deutlich schwächer als gegen Denver, meiner Meinung nach. Und das war keine NFL-Offense. Und man könnte sagen, das ganze Spiel war nicht NFL-würdig, aber wir haben gesagt, wir haken das ab.
Was ich spannend finde, und das ist der Punkt, wo dein Argument vielleicht auch dazukommen könnte. Chicago hat sehr stark den Gameplan auf Joshua Dobbs ausgerichtet. Es war sehr offensichtlich. Ich habe viele gesehen, die O'Connell dafür kritisiert haben, dass er Dobbs zu einem Pocket Passer gemacht hat mit seinem Play Calling. Ich würde eher sagen, Chicago hat Dobbs zu einem Pocket Passer gemacht, weil der Gameplan sehr, sehr, sehr stark darauf ausgerichtet war, halt eben diese Rollouts, die Bootlegs sofort unter Druck zu setzen. Gerade am Anfang des Spiels gab es zwei, drei von diesen Plays und du hast sofort gesehen, dass die Bears immer einen dafür abgestellt haben. Die Bears haben immer einen Spy gehabt, haben aber auch immer über die Edge so gerusht, dass halt bei diesen Bootleg-Geschichten der Contain-Spieler halt überhaupt gar nicht auf den Running Back geht, sondern sofort auf den Quarterback zielt. Das ist eine klassische Art, diese Bootlegs zu verteidigen, aber halt noch viel stärker halt eben gegen den Quarterback, der selber läuft. Man hat halt gesehen, man hat auch Denver, haben schon sehr viele Ressourcen darauf verwendet, Joshua Dobbs am Laufen zu hindern. und gesagt, okay, mit dem Arm wird er uns wahrscheinlich nicht schlagen. Deswegen können wir wahrscheinlich ein, zwei Duelle hinten verlieren, aber das wird uns das Game nicht komplett kaputt machen. Und das ist jetzt der Moment, wo es spannend wird, meiner Meinung nach, weil jetzt kommt Jefferson. Und bisher ist Jefferson der gewesen, der immer der Gameplan für die Defense war. In jedem Spiel, in das Jefferson in den letzten Jahren reingegangen ist, war der Gameplan der Defense, wie stoppen wir Justin Jefferson? Und da kann die Nummer halt jetzt interessant werden. Nutzt man viele Ressourcen, um Joshua Dobbs am Laufen zu hindern und dafür zu sorgen, dass er in der Pocket bleiben muss, nur um dann eben das Risiko einzugehen, dass Jefferson mit den One-on-Ones, die er dann eben eventuell kriegt, die gesamte Secondary zerreißt. Und man dann halt einfach nur darauf hoffen muss, dass Dobbs ihn nicht trifft. Oder geht man weiter auf Jefferson, geht man also wieder zurück in die komplett permanenten Two-High-Looks, wo man sehr viel gerade darin investiert, dass man nicht over the top von Jefferson geschlagen wird, wo man generell eben diese Bracket-Coverages gegen Jefferson spielt. Dann hat man aber eben auch wieder viele Leute, die auf Jefferson sind mit ihrer Aufmerksamkeit, was dann wiederum dazu führen kann, dass ein Quarterback, der laufen kann, auch laufen wird. Das könnte halt ein spannendes Problem werden für gegnerische Defenses. Wie verteidigen wir das? Und das ist so, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass Nick Mullens starten wird, einfach aufgrund der Turnover-Thematik. Aber das wäre halt zumindest eine spannende Geschichte, mal zu schauen, wie verteidigt eine Defense eine Vikings-Offense mit Dobbs und Jefferson und auf wen zielt man dann?
Also, um das Thema abzuhaken, würde ich jetzt sagen, die Vikings spielen noch 5 Spiele in der Regular Season. Raiders, Bengals, Lions, Packers, Lions. Und jetzt raten wir mal oder tippen wir mal, wie viele Spiele welcher Quarterback starten würde. Und ich lasse Jonas noch ein bisschen Zeit zu überlegen, dann fange ich nämlich an. Ich habe gesagt, ich glaube, sie kommen mit Dobbs aus dabei. Sie bleiben bei ihm, geben ihm 2 Spiele, dann 2 Spiele Mullens. Und ja, dann ist halt die Frage. Nee, ich muss das anders machen, weil sie werden nicht Hall spielen lassen, wenn es um Woche 17 noch was, Woche 18 noch was geht. Dann sage ich 2 Spiele Dobbs, 3 Spiele Mullens. Was denkst du?
Boah, also das, was es halt schwierig macht, ist halt die Tatsache, dass eigentlich egal wie schlecht die nächsten Spiele laufen, wahrscheinlich wird es halt trotzdem noch um was gehen,
Genau.
weil diese NFC halt echt schlecht ist. Ich denke einfach, also die einzige Möglichkeit, dass es ein Quarterback hin und her geben wird, ist, wenn es halt jetzt gerade in den ersten beiden Spielen gegen Las Vegas und Cincinnati schief geht. Dann kann es nochmal ein Hin und Her geben. Ich glaube aber nicht, dass man beide verliert. Ich habe gesagt, ich gehe im Moment davon aus, dass Nick Mullens die restlichen Spiele startet. Und da ich glaube, dass die Vikings auch im Rennen bleiben werden in dieser Zeit und weder nach oben noch nach unten die Nummer entschieden sein wird, rechne ich mit 5 Spielen Mullens.
Ah, gut. Dann schauen wir mal, wie es endet. Wir haben gesagt, wir sind ja jetzt in der Bye Week, 12 Spiele rum, 5 to go, also ein bisschen mehr als 2/3 der Saison ist schon vorbei. Wahnsinn, wie schnell das wieder ging. Und wir machen einen kleinen Recap, was uns gefallen hat bisher, was uns nicht so gefallen hat. Ganz kurze Statistiken. Die Offense ist nach 12 Wochen auf Platz 23 in EPA per Play. Das stimmt nicht. Ich hab nur die Woche 9 bis 12 rausgenommen, weil ich mir dachte, es bringt uns nichts, wenn wir die ganze Saison durchgehen. Kirk Cousins kommt eh nicht wieder. Also zwischen Woche 9 und Woche 12, ganz langsam, ist die Offense auf Platz 23, die Pass-Offense auf Platz 16, die Run-Offense auf Platz 29. In der Defense, die Gesamtzahlen von Woche 1 bis Woche 12, ist die Defense auf Platz 10 in EPA per Play. Auf Platz 9 in der Pass-Defense und auf Platz 11 in der Run-Defense. Jonas, was hat dir bisher gefallen? Was sind deine Überraschungen der Saison? Und was wolltest du sonst so über diese Saison bisher loswerden?
Boah. Die Frage ist jetzt so offen formuliert, da könnte ich, glaube ich, da könnte ich viel zu lange drüber reden. Weil diese Saison ist bisher einfach wirklich, da könnte man ja wirklich einen Film rausdrehen. Startest 1 und 4, gehst dann auf den Run, verlierst deinen Starting Quarterback, verlierst deinen besten Spieler mit Justin Jefferson, gewinnst dann trotzdem erstmal weiter Spiele, bist plötzlich wieder im Playoff-Rennen, hast dann diese super dämliche Niederlage in Denver und die dann noch viel dämlichere Niederlage gegen Chicago, bist aber trotzdem immer noch im Playoff-Rennen, hast jetzt drei Quarterbacks, zwischen denen du jetzt erstmal wählen musst. Hast diese ganze Storyline mit Josh Dobbs. Also was zur Hölle ist denn das eigentlich für eine Saison bisher? Jetzt mal ganz im Ernst. Also das ist doch wirklich, das ist dieses Meme, können wir nicht einmal normal sein?
Ja, wirklich wahr.
Es ist, also dieses Jahr offensichtlich nicht. Und also, was da dieses Jahr schon passiert ist, ja, positiv. Erstes Positive auf jeden Fall. Also die Defense muss man da jetzt mal ganz klar rausnehmen. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass diese Defense dieses Jahr so spielt. Beim besten Willen nicht. Ich habe vor der Saison gesagt, selbst wenn Flores als Koordinator wirklich gut funktioniert, das ist immer noch eine Defense, die personell halt eher zu den Schwächsten der Liga gehört. Es ist immer noch eine Defense, die im Pass Rush halt Danielle Hunter hat. Und das ist es. Mehr haben die nicht. Und das hat sich auch bewahrheitet. Es ist eine Defense, die unerfahrene Spieler teilweise in wichtigen Positionen hat. Ja, die es aber irgendwie schafft, gerade die Coverage Unit, man hat ja eigentlich gesagt, beim Brian Flores-System mit den vielen Blitzes, die Coverage wahrscheinlich ziemlich brach. Aber Pustekuchen, das muss man Flores wirklich hoch anrechnen, wie er es geschafft hat, sehr blitzheavy zu spielen, sehr aggressiv zu spielen und trotzdem eine Coverage dahin zu stellen, die gut funktioniert. Und das geht natürlich auch auf die Spieler, aber es ist auch das System von Flores, der aktuell sehr viele Dinge tut, die man so in der Form noch nicht gesehen hat. Also es ist schön, mal das coole, neue, innovative Team zu sein, was Dinge tut, die sonst vorher kein anderer tut. Und das gefällt mir gerade. Ist aber leider auch der Grund, warum ich relativ sicher bin, dass wir Brian Flores nach der Saison verlieren werden. Zweites Positive, und das ist ja was, da hat unser GM ja eigentlich oft schon auf die Nuss gekriegt, unsere Rookie-Klasse. Und ich meine, John Addison, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, hat die Rolle als Nummer 1 Receiver angenommen, nachdem Justin Jefferson per Verletzung ausgefallen ist, hat im Endeffekt genau das uns gebracht, was wir uns von ihm erhofft haben. Mekhi Blackmon spielt in den Snaps, die er kriegt, eine sehr, sehr gute Saison als Cornerback. Auch als Outside-Cornerback, trotz seiner Größe, Respekt, also wirklich an Mekhi Blackmon. Und dann ist da ja noch dieser Undrafted Free Agent, über den ja mittlerweile so viel gesagt wird, wobei man echt fast nicht genug darüber sagen kann, was Ivan Pacer dieses Jahr für eine Saison abreißt als Undrafted Free Agent. Man wollte ja im Training Camp und in der Preseason diesen Hype nicht zu hoch hängen, aber also der spielt eine super Saison, ist ein super vielseitiger Linebacker und wir haben ja alle am Anfang gedacht, okay, das wird so ein Brian Flores Chesspiece, der halt hauptsächlich dann als Pass-Rusher eingesetzt wird. Aber nein, der spielt in Coverage, der spielt in normaler, traditioneller Run-Defense, der spielt eine traditionelle Linebacker-Rolle. Und das ist das, was finde ich so beeindruckend ist, weil er halt eben nicht nur als Pass-Rusher gut ist. Wir wussten, dass er ein guter Blitzer ist, aber er ist auch ein guter Run-Defender, er ist auch gut, solide in Coverage. Und das ist das. Das hätte ich in der Form nicht gedacht. Und deswegen, also die zwei positiven Dinge und die negativen spare ich mir für gleich auf. Aber die zwei positiven Dinge, deswegen auf jeden Fall Defense und Rookies. Und die dritte Sache hätte ich jetzt fast unter den Tisch fallen lassen. Wir haben in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen und ich hätte es jetzt fast unter den Tisch fallen lassen, weil es jetzt in den letzten Wochen fast schon selbstverständlich geworden ist, weil es Woche für Woche für Woche für Woche so funktioniert hat. Wir haben eine gute Offensive Line.
Ja, bleibe ich mal bei der Defense, wer mir gefallen hat. Kann mich da anschließen. Zwei Veteranen, die besser spielen, als ich es gedacht hätte vor der Saison, sind beide Safety auf dem Papier. Der eine spielt kein Safety mehr. Josh Metellus, ich weiß nicht, also da hat Kwesi wirklich einen wahnsinnigen Signing gemacht, dass er den vor der Saison für 7 Millionen verlängert hat, für 3 Jahre, glaube ich. Der ist jetzt inzwischen tatsächlich deutlich mehr als nur dieser Locker Room Leader, Special Teams Captain und was auch immer. Der spielt richtig stark. Anderer Safety, um den ich mir große Sorgen gemacht habe, weil ich den nicht so ganz in dem Scheme von Flores gesehen habe, ist Cameron Bynum, der dieses Jahr eine Elite-Saison spielt. Der da wirklich auch über seine flashy Turnovers hinaus wirklich überragt, finde ich. Und Harrison Smith ist nicht mehr der beste Safety der Vikings, was auch in dem sein Alter normal ist. Aber das macht unfassbar Spaß. Dann, du hast die Offensive Line angesprochen. Ich mache es persönlicher, weil ich auch von Überraschung der Saison ausgegangen bin. Und er hat viel Shit gekriegt letztes Jahr, auch in diesem Podcast. Aber man muss sagen, Ed Ingram hat sich gemausert. Und Ed Ingram ist ein durchschnittlicher Guard. Und Durchschnitt klingt so böse, aber wir haben oft genug besprochen hier, dass das absolut reicht. Und zumal auf Guard. Und der ist in seiner zweiten Saison, das muss man auch mal sagen. Und einige haben Kwesi ja schon sehr, sehr böse für den Draft 2022 kritisiert. Und ich muss sagen, umso länger die 2023er Saison geht, umso schlechter sehen diese Kritiker aus. Ich meine, man kann Sachen kritisieren. Dieser Trade-Down, der sehr günstig war gegen die Lions, die dem Jameson Williams gegeben haben, ist sicherlich einer. Louisine ist, ich glaube, den müssen wir einfach abhaken und alles, was der noch liefert, ist, muss Überraschung sein, aber einfach nichts mehr erwarten. Aber da waren auch ein paar Spieler dabei, die uns weitergeholfen haben. Primär Caleb Evans und eben Ed Ingram. Das waren meine Überraschungen der Saison, die personell mir gerade sehr viel Spaß machen. Die Defense an sich, was Jonas gesagt hat, aber da muss man natürlich mitgehen. Wen hast du denn auf dem Zettel, wenn du ja als Enttäuschung der Saison bisher einschätzen würdest?
Ja, da kommt schon ein bisschen. Keiner von uns ist davon ausgegangen, dass Alexander Mattis ein guter Running Back ist. Keiner von uns hat jetzt gedacht, der wird jetzt nahtlos zu einem Top Starting Running Back, aber zumindest halbwegs kompetent aussehen, wäre halt schon cool gewesen. Und es braucht viel, um in dieser Liga als Running Back einen Unterschied zu machen. Positiv wie negativ. Er hat es hingekriegt. Leider falsch rum. Muss man leider einfach sagen. Es ist ja irgendwie wahrscheinlich, glaube ich, in den letzten 2, 3 Wochen, vor allem nach dem Denver-Spiel, so rübergekommen, als würde ich ihn verteidigen, weil ich darauf hingewiesen habe, dass er kein Fumble-Problem hat. Aber ja, da sind ganz viele andere Probleme, über die man da sprechen kann. Deswegen.
Ja, das ist ja das Lustige, dass sich Vikings-Fans nicht, also die sind sich einig, dass Madison ein schlechter Starting Running Back ist, aber es wird sich tatsächlich darüber gestritten, in welchen Aspekten er besonders schlecht ist. Und jetzt mal unabhängig davon, wie man zu Ball Security steht, aber das sagt ja schon einiges, wenn die eigenen Fans nicht mehr darüber diskutieren, ob das ein Running Back ist, den man gebrauchen kann oder nicht, sondern einfach nur um die größten Schwächen dieses Running Backs diskutieren.
Ja. Nächste Enttäuschung finde ich KJ Osborne. Ich hatte auch zumindest gehofft, von ihm eigentlich wieder eine solide Wide Receiver 3-Saison zu kriegen. Bisher ist nicht der Fall, muss man ganz einfach sagen. Und das in einem Vertragsjahr ist kein gutes Timing. Sage ich mal so. Also die letzten beiden Saisons waren solide. Für einen 5-Runden-Pick hatte er Erwartungen absolut übertroffen. Aber dieses Jahr ist nichts, muss man einfach so sagen. Dann in der Defense Enttäuschung zu finden, ist gar nicht so einfach, weil ich sag mal, von der Defense wurde nicht viel erwartet, aber es gibt, finde ich, eine Sache, die mich doch extrem stört. Davenport kann man da nicht nennen, weil Verletzungen kannst du, ja, er ist verletzungsanfällig gewesen, aber man kann es am Ende trotzdem nicht planen. Und ich möchte Spieler nicht für Verletzungen kritisieren. Die können nichts dafür. Deswegen würde ich den da rauslassen. Aber die Tatsache, dass wir doch mittlerweile wirklich an einem Punkt sind, wo abgesehen von designten Crashers und Danielle Hunter wirklich nichts an Pass Rush kommt. Gerade die Interior Line ist offensichtlich vernünftig darin, den Lauf zu verteidigen, aber als Pass Rusher absolut nicht zu gebrauchen. Dean Lowry war ein absolut sinnloses Free Agent Signing, was überhaupt nicht funktioniert bisher. Und ich meine, dass dein Safety Nummer 3 in Pressures im Team ist, die drittmeisten Pressures im Team, hat ein Safety, Josh Metellus, mit 20. Hinter Hunter und Wonnum. Wonnum übrigens, by the way, immer noch kein großer Fan. Der wird in der Free Agency mehr Geld kriegen, als er bekommen sollte. Hoffentlich von einem anderen Team. Aber okay, beste Saison seiner Karriere. Herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten, also jetzt mal wirklich, Pat Jones, grausam. Jonathan Bullitt, ja, okay, vernünftiger Run-Defender, aber das ist es dann halt auch wirklich. Nix im Pass-Rush. Kyrie Tonga, ich habe mir echt mehr erhofft, war letztes Jahr eine der positiven Überraschungen, dieses Jahr nix. Dean Lowry, habe ich schon gesagt, absolut Mist. Jaquelin Roy sehen wir bisher nicht. Hat hier und da irgendwie lustigerweise, ich habe das vor ein paar Wochen mal gesagt, der spielt immer seine drei, vier Snaps und hat dann immer das eine Play, wo man ihn plötzlich sieht und warte, wer ist nochmal Nummer drei? Oh, Jaquelin Roy. Das, aber auch da, er schafft es nicht mal dauerhaft am Feld zu stehen. Was ich jetzt spannend finde, und was meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen Fragen aufwirft, warum hat eigentlich Sheldon Day dieses Jahr nicht mehr gespielt? Weil der hat gegen Chicago echt gut ausgesehen.
Der sah gut aus, ja.
Aber nee, insgesamt diese Defensive Line ist auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Und der Pass Rush, also dass die Vikings dieses Jahr eine gute Defense haben und der Pass Rush absolut nichts dazu beiträgt. Das ist halt so exakt das, was man dieses Jahr nicht erwartet hat.
Richtig. Ach, Jonas, das macht keinen Spaß mit dir. Also vielleicht für die
Habe ich
Zuhörer.
dir wieder deine Punkte
Nö,
weggenommen?
nimm nicht nur einen. Für die Zuhörer, ich habe mich diese Woche um das Programm gekümmert und ich habe Jonas tatsächlich erst im Vorgespräch gerade eben gesagt, dass wir das mit diesen Überraschungen und Disappointments machen. Und ihr habt ja gerade Jonas gehört, wie er über die Disappointments geredet hat. Ich sage jetzt mal meine Disappointments. Nummer 1, KJ Osborne. Nummer 2, Alexander Mattison. Nummer 3, Inside Pass Rush. So, jetzt sind wir bei meiner allerletzten Nummer 4 und den wollte ich eigentlich eher in Schutz nehmen, aber den muss ich jetzt nennen. Byron Murphy. Byron Murphy kam als Free Agent vor der Saison und ist ja eigentlich der Corner Nummer 1. Ja, sollte die eine Konstante in diesem Cornerback-Room sein. Er ist aktuell bei den Startern die eine Schwachstelle. Das muss man so sagen. Ich wollte ihn in Schutz nehmen, weil es einfach nicht leicht ist, in diesem Scheme Cornerback zu spielen, weil du de facto immer One-on-One spielst, wenn der eigene Defensive Coordinator 50% aller Snaps das Haus schickt und du halt kein Safety hast, der dir hilft, kein Linebacker, der underneath hilft. Das ist schwer, aber das ist geht, zeigen halt Metellus, zeigen halt Evans, zeigen sogar so ein bisschen Andrew Booth, der ab und zu mal einen Snap sieht und gar nicht so schlecht aussieht. Und dafür, dass er der einzige Veteran ist, der da eigentlich wirklich was sein sollte, spielt er tatsächlich eine schwache Saison. Das ist jetzt nicht so, dass das die Defense komplett runterzieht. Da hatten die Vikings genug Cornerbacks-Saison, dass so einzelne Cornerbacks die Defense komplett wirklich nach unten gezogen haben. So habe ich jetzt noch nicht das Gefühl bei Murphy. Aber wie gesagt, er sollte diese eine Konstante sein und die ist er einfach nicht. Ansonsten, wie gesagt, halte ich mich sehr oft an Jonas. Hat da wirklich alles gecallt, was ich in meiner Excel-Liste hier hingestellt habe. KJ Osborne ist für mich wirklich, na, vielleicht mit Madison die zwei größten Enttäuschungen. Ist für die Zuhörer, die sich ein bisschen häufiger mit den Vikings befassen, beziehungsweise unseren Podcast hören, auch keine Überraschung. Aber das sind so die Spieler, die wir jetzt rausgedeutet haben. Und ja, du sagst es selber, Osborne ist im Vertragsjahr, Madison ist in dem de facto Vertragsjahr, weil die Vikings mit Sicherheit was da machen werden auf der Running Back Position. Chandler klopft immer wieder an und dann hat er wieder einen schlechten Pass, Blocking Snap meiner Meinung nach, wo er sich wieder so ein bisschen selber ins Upside schießt und dann weniger Snaps sieht. Sah gegen die Bears jetzt auch deutlich weniger explosiv aus als davor. Ich weiß nicht. Running Back ist ein Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass Running Back so eine Rush-Offense tatsächlich zurücksetzen kann, wie es Madison dieses Jahr getan hat. Da werden wir, denke ich, nächstes Jahr einen neuen Starter sehen, der jetzt noch nicht im Team ist. Das ist meine Prediction.
Ja. Zu Byron Murphy, der hat tatsächlich so die letzten 3-4 Wochen etwas besser gespielt. Also da war zumindest so ein kleiner Weg nach oben. Natürlich als Höhepunkt dieses Atlanta-Spiel, wo er ja dann im Endeffekt auch seine Interception geholt hat, hat mittlerweile schon 3 Interceptions. Also das ist so die eine Sache, die man dazu sagen muss. Also 3 Interceptions ist durchaus ein vernünftiger Wert. Auch die Coverage-Statistiken sehen mittlerweile jetzt nicht dramatisch schlimm aus. Also dieses eine Woche 3 Spiel, wo er halt gegen die Chargers komplett getoastet wurde und 185 Yards in seine Coverage geballert gekriegt hat. Das macht halt seine Statistiken echt kaputt. Ansonsten sieht das echt nicht so schlimm aus. Also ja, ist da so ein bisschen der Schwachpunkt. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass er nach wie vor meiner Meinung nach an vielen Stellen die härtesten Assignments kriegt. Also er ist in den meisten Fällen auf den Nummer 1 Receivern. Und ansonsten ist es tatsächlich auch so ein bisschen der Stärke der anderen geschuldet. Also dass eben ein Mekhi Blackmon sehr gut aussieht, dass ein Caleb Evans gut aussieht. Deswegen habe ich ihn nicht genannt, auch wenn ich ein bisschen über ihn nachgedacht habe. Das wäre jetzt noch gewesen, wenn ich ihn jetzt auch genannt hätte. Was man bei ihm noch sagen muss, er ist ein grausam schlechter Tackler dieses Jahr. Also das ist die Vikings eigentlich, glaube ich, dieses Jahr ein relativ vernünftiges Tackling-Team. Nicht großartig schlechter, also durchschnittliches, kompetentes Tackling-Team. Also es ist kein Problem. Ist auch nicht die super Stärke, die es zwischendurch mal in Simmers Defense war, aber es ist auch kein Problem. Aber Byron Murphy verpasst mehr als ein Viertel seiner Tackles. Das darf halt so einfach nicht sein.
Gut, dann blicken wir voraus. Ich habe schon gesagt, morgen ist natürlich Bye Week spielfrei. Sonntag darauf spielen die Vikings in Las Vegas. Gucken wir auf morgen. Die Vikings sind trotz zweier Niederlagen gegen schwächere Gegner, muss man sagen, immer noch auf Platz 6 in NFC Playoff Picture. Die Seahawks haben Donnerstag gegen die Cowboys verloren. Dementsprechend stehen die hinter uns. Die Packers auf 8 mit 5 und 6 spielen morgen gegen Kansas City, was man jetzt nicht unbedingt erwarten kann, dass die das gewinnen. Platz 9 sind die Rams auch mit 5 und 6, spielen gegen die Browns. Platz 10 die Saints, ebenfalls 5 und 6 spielen gegen die Lions. Danach gibt es nur noch Teams mit maximal 4 Siegen, also mindestens 2 weniger als die Vikings. Holen wir die Playoffs, holen wir eine Wildcard, Jonas?
Boah, vor 2 Wochen hätte ich noch gesagt, ja, auf jeden Fall. Auch nach dem Denver-Spiel hätte ich es eigentlich, war ich mir noch relativ sicher. Aber so diese Performance jetzt gegen die Bears hat mich da doch nochmal echt, also es gibt Wenn du so gegen die Bears auftreten kannst, dann gibt es da halt keine sicheren Spiele. Dann kannst du auch gegen die Jake Browning Bengals verlieren. Dann wirst du gegen die Lions verlieren, wobei die Lions ja in den letzten Wochen auch alles andere als sattelfest aufgetreten sind. Und ja, dann kannst du auch gegen Las Vegas verlieren, die ja durchaus in den letzten Wochen einen mir irgendwie nicht so erklärbaren Run hingelegt haben. Aber diese Saison ist sowieso so dermaßen merkwürdig an vielen Stellen mit Teams, die funktionieren, wo keiner weiß, warum eigentlich, warum zur Hölle sind die Steelers im Playoff Picture dieser AFC. Also, du hast diese AFC, okay, bei Cincinnati ist jetzt der QB raus, aber du hast Houston außerhalb des Pictures mit der Art und Weise, wie Stroud spielt. Du hast Buffalo außerhalb des Pictures. Dann hast du die Gardner Minshew, Coles, die Browns und die Steelers als Wildcard-Teams in dieser AFC. Also, und die Chargers auf Platz 13. Also, dass Brandon Staley immer noch einen Job hat, obwohl er mit diesem Kader die gleiche Anzahl Siege geholt hat wie die Giants.
Jets.
Wie die Giants, wie die Jets, wie die Bears und wie die Commanders. Wie zur Hölle hat Brandon Staley noch einen Job und warum? Also, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden immer darüber, wie unglaublich cursed die Vikings sind. Aber bitte, was ist das denn? Also, die Chargers sind doch das eine Team, was noch viel verfluchter ist als wir.
Du musst es jetzt auch jinxen. Jetzt wissen wir, was nächste Woche gegen Raiders passiert. Aber ja, da hast du natürlich recht mit Staley. Das ist unfassbar. Dennoch, um wieder auf die Vikings zu gucken, ich glaube tatsächlich, man holt das Playoff-Ticket, weil ich einfach nicht sehe. Also die Packers, ja, die haben die Lions geschlagen, aber boah, ich glaube nicht an Jordan Love. Und wie gesagt, da kommen jetzt erstmal die Chiefs und am ehesten sehe ich tatsächlich die Rams noch als Gefahr. Aber man muss halt auch sagen, die Vikings kriegen JJ zurück. Das ist schon ein Punkt, denke ich. Egal wer Quarterback spielt, der wird nicht jede Woche vier Turnover werfen, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Und du kannst halt trotzdem das Argument machen, dass mit einem schlechten Joshua Dobbs ohne Justin Jefferson die Vikings nicht so weit weg waren, die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Also, da ist jetzt nicht so, dass normalerweise, wenn du sagst, der Quarterback wirft vier Turnover, dann ist die Chance hoch, dass das Team hoch verliert. Und die Vikings haben beide Spiele wahrscheinlich zu Recht gewonnen, besonders das Chicago, Entschuldigung, zu Recht verloren, besonders das Chicago-Spiel. Aber es war jetzt nicht so, dass man da komplett weg war. Und wie gesagt, JJ kommt. Ich weiß nicht, wer Quarterback spielt, aber der wird nicht vier Turnover jede Woche werfen. Und ich denke, da können mal mindestens noch zwei Spiele gewonnen werden. Zwei aus den letzten fünf. Und ich glaube, zwei reichen schon. Das liegt jetzt nicht an den Vikings, das liegt an dieser schwachen NFC. Ja, dieses Jahr passiert jeder Quatsch, jeder vorstellbare Quatsch passiert dieses Jahr in dieser NFL. Das muss man so sagen. Aber wie gesagt, die Seahawks verlieren auch. Jetzt drei Spiele, glaube ich, in Folge haben sie verloren oder zwei. Ich sehe nicht, dass da noch zwei Teams an uns vorbeiklettern, wenn die Vikings zumindest zwei Spiele gewinnen. Und ich bin mir mit JJ fast sicher, dass sie zwei Spiele gewinnen. Zumal die Lions dann in Woche 18, wer weiß, ob es für die noch was geht. Von daher, ich sage, die Vikings holen die Playoffs und bin da relativ optimistisch, was nicht so häufig vorkommt.
Naja, was heißt optimistisch? Also ich würde das nicht optimistisch nennen. Ich würde das eher Richtung sagen, ja, aber die anderen sind schlecht.
Ja, das ist gehört zur Wahrheit auf jeden Fall dazu. Okay, Jonas, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du loswerden möchtest?
Oh, die Offseason wird spannend. Ich bin echt gespannt auf diese Quarterback-Entscheidung. Man geht mit 50 Millionen ungefähr in Cap-Space in die neue Saison und da ist schon mit eingerechnet, dass man Cousins nächstes Jahr noch 28 Millionen auf den Büchern bezahlt, dass man auch Hunter noch ein bisschen was bezahlt für nächstes Jahr. Das heißt, man geht wirklich das erste Mal seit langem mal wieder mit sehr viel Cap-Spielraum in die Saison. Man wird sich diesen Spielraum nicht wirklich vergrößern können. Da hat man nicht mehr die Flexibilität dazu in den meisten Verträgen. Der einzige Vertrag, der da noch ein bisschen was hergeben könnte, ist Brian O'Neill. Ich bin sehr gespannt, was mit Darrisaw und mit Jefferson passiert. Stehen ja eigentlich zwei große Vertragsverlängerungen an. Low-key, super wichtige Entscheidung, nächstes Jahr Cameron Bynum, den man eigentlich auch verlängern sollte.
Ich
Weil
bin
er
mir fast
ansonsten
sicher,
in.
dass man den verlängert,
Genau,
weil
weil.
Harry geht und dann.
Ja, und dann, er geht in eine Vertragssaison. Und da bin ich mal gespannt. Ansonsten werden wahrscheinlich einige gehen. Ich bin sehr gespannt, was mit Danielle Hunter passiert. Und dann ist da eben natürlich diese große Quarterback-Frage. Holt man Cousins nochmal zurück für ein Jahr? Holt man jemanden in der ersten Runde im Draft?
Ja.
Muss man eigentlich, bin ich auch eigentlich hundertprozentig der Meinung, dass man zwingend in dieser, vor allem in dieser Quarterback-Klasse, einen draften sollte, weil ich halt auch davon ausgehe, dass zumindest in der Mitte der ersten Runde da noch was zu haben ist. Und man dementsprechend, selbst wenn man in die Playoffs kommt, vermutlich irgendwie noch in Striking Distance ist, sich da was zu holen. Und deshalb, also, gerade mit dem Kader so eine gute Möglichkeit, an einen potenziellen zukünftigen QB zu kommen, wirst du wahrscheinlich so schnell nicht mehr kriegen, weil diese Klasse nun mal einfach so gut ist. Und deshalb, ja, ich bin gespannt, was man tut. Ich finde es ja auch nach wie vor, dass die eine große Offseason Wildcard, damit wird's, das ist ja irgendwie so der eine Domino, der fallen wird. Was macht Arizona? Das ist auch so die Sache. Was sind die in Striking Distance für Caleb oder Drake
Drake
May?
May.
Wenn sie in dieser Position sind, nehmen sie dann einen von denen? Oder nehmen sie Marvin Harrison? Oder verkaufen sie den Pick für drei Häuser und sonst was? Das ist super spannend. Wenn Sie dann Drake May oder Caleb Williams nehmen, was machen Sie mit Kyler? Behalten Sie den noch ein Jahr? Traden Sie ihn direkt weg? Der Vertrag, ich habe es letztes Mal gesehen, ist für ein aufnehmendes Team echt gut. Also es ist ein Vertrag, der für das aufnehmende Team echt durchaus vernünftig sein könnte. Was aber natürlich heißt, weil die Cardinals ja einen relativ dicken Dead Cap dann fressen würden, den würden sie sich wiederum wahrscheinlich sehr gut in Picks bezahlen lassen wollen. Also ist die Frage, würden die Cardinals mehr für, was weiß ich, eine Nummer 2 Pick kriegen, damit sich dann ein Team Drake May holen kann? Oder bekommen sie mehr für Kyler Murray? Und also, das ist super faszinierend, was da passiert. Und die Vikings-Quarterback-Entscheidung ist auch sowas. Ich bin super gespannt. Ich bin echt auch gespannt. Traut man sich tatsächlich, mit einem Rookie-Quarterback da in Verhandlungen mit Jefferson zu gehen? Weil irgendwie ist das ja auch so eine Sache, die irgendwie über der ganzen Nummer noch schwebt. Dass es ja nach wie vor immer wieder berichtet wird, dass die Vertragsverlängerung von Jefferson wohl auch sehr stark an der Quarterback-Situation hängt. Und da ist dann auch wieder die Frage, glauben die, also, wie sehen die Verantwortlichen das? Spielt das eine Rolle in der Entscheidung überhaupt? Sollte es eine Rolle in der Entscheidung spielen? Und wenn ja, traut man sich dann eben zu Jefferson zu gehen und zu sagen, wir wollen jetzt hier mit einem Rookie-Quarterback in die Zukunft gehen. Wir sind von dem überzeugt. Und wir hätten trotzdem gerne, dass du jetzt einen langfristigen Vertrag hier unterschreibst. Also ich finde es super faszinierend, diese Offseason.
Ja, da sind viele Dominos, die noch zu fallen haben. Bei den Cardinals zum Beispiel. Wer Head Coach wird oder bleibt. Und bei den Vikings, wie du sagst, Justin Jefferson Verlängerung, Darrisaw Verlängerung. Ich meine, wir wissen, dass Jefferson Kirk Cousins sehr hoch schätzt, aber ich bete doch darum, dass die Vikings jetzt mal den neuen Schritt wagen.
Ja.
Dann ganz ehrlich, wenn sie jetzt Cousins verlängern, mein Cousins, haben wir oft genug geredet, toller Mensch, naja, toller Teammate, sagen wir es so. Schön und gut, gibt dir natürlich alles als Sportler, aber dann kannst du auch bei Rick Spielmann bleiben, wenn du deine alten Free Agents so verlängerst. So, dafür holen wir uns nicht Kwesi, der einen Analytics-Background hat, der von PFF viel gelernt hat. Der holen wir uns nicht einen neuen jungen O'Connell, der eigentlich junge Spieler entwickeln sollte, junge Quarterbacks entwickeln sollte. Bitte nicht. Kirk Cousins hat viel geleistet für diese Franchise, ist auf verschiedenen Ebenen wirklich sehr, sehr zu mögen. Aber ich will jetzt mal einen neuen, jungen Quarterback haben, mal wieder was fühlen und nicht immer das jedes Jahr das Gleiche. Ja, komm, die Vikings spielen um die Division-Sieg. Ja, vielleicht holen sie Wildcard. Zeiten sind vorbei für mich, bitte nicht.
Ja.
Gut, damit sind wir heute fertig. Vielen Dank an die Zuhörer und ZuhörerInnen, die sich das angetan haben, trotz der Niederlage am Montagnacht. Wir wollten das kurz aufarbeiten und dann aber so ein bisschen Zwischenfazit der Saison ziehen und natürlich drauf schauen, wer Quarterback in den nächsten Spielen sein wird. Ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt, Jonas. Danke dir, danke den ZuhörerInnen und einen schönen Abend. Skol.